Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Freut mich, das ist ein wunderbarer Anblick, so viele Menschen hier zu sehen bei diesem unglaublich wundervollen Ereignis. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass wir heute dieses Tauffest feiern dürfen. Und ich habe mir die Gedanken darüber gemacht, was könnte ein Bild für Taufe sein? Wir taufen das und vielleicht für diejenigen, die nicht so häufig zur Kirche gehen, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was wir hier heute tun, habe ich mir ein Bild aus dem Alten Testament herausgesucht und möchte es so ein bisschen vergleichen mit uns heute. Zum Anfang eine kurze Geschichte. Da ist ein junger Student und ist gerade Pause. Frisch bekehrt, sitzt auf seinem Campus und liest die Bibel. Und auf einmal schreit er: Halleluja! Ein Professor geht gerade dran vorbei und fragt: Was haben Sie denn? Was lesen Sie denn da? Er sagte: Ja, ich lese die Bibel und ich lese gerade, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und nun steht das Volk hier vor dem großen Schilfmeer und hinter ihnen kommt der Pharao mit seinem riesigen Heer an Streitwagen. Und das Volk weiß nicht noch ein noch aus. Und Gott tut ein Wunder und teilt das Meer. Nun, der Professor in seinem Element beugt sich zu ihm runter und sagt: Der Junge, das war nur eine Pfütze. Das Volk Israel ist da nur so durchgegangen und das war kein Meer. Ja, der Student liest weiter und auf einmal schreit er wieder: Halleluja! Der Professor dreht sich wieder zu ihm und sagt: Was ist denn jetzt schon wieder? Sagt er: Wissen Sie, ich habe gerade gelesen, Gott hat das gesamte Heer der Ägypter in einer Pfütze versenkt. Das ist heute hier ein wunderbares Ereignis. Und genau das, darum geht es mir heute hier, um diesen Auszug aus Ägypten. Und wisst ihr, Gott setzt, nachdem er 9 Plagen dem ägyptischen Volk zugesetzt hatte und immer wieder in dieser Gnadenzeit sozusagen das den Pharao dazu auffordern wollte: Lass mein Volk ziehen. Da sagt Gott dann vor der 10. und letzten Plage im Kapitel 12, Vers 14, in 2. Mose finden wir das: Und dieser Tag soll euch zum Gedenken sein und ihr sollt ihn feiern als ein Fest des Herrn bei euren künftigen Geschlechtern, als ewige Ordnung sollt ihr ihn feiern. Nun, wenn wir die Geschichte hier weiterlesen, dann setzt Gott hier etwas, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen. Er sagt dem Volk: Ihr seid in der Herrschaft hier in Ägypten und ich möchte euch da herausholen, ich möchte euch da befreien. Und hiermit gebe ich euch ein Fest, das zum Gedenken sein soll, ein Tag des Herrn als eine ewige Ordnung. Nun, warum setzt Gott ein Fest für die Israeliten? Klingt doch irgendwie komisch. Aber Ägypten war Herrscher über das Volk Israel und sie waren in Knechtschaft sozusagen. Und Ägypten ist in der Bibel ein Sinnbild für die Welt, für das Weltsystem Satans, der auch im Johannesbrief, im Johannesevangelium als Herrscher der Welt genannt wird. Nun, also die Welt, also Ägypten, wollte das Volk Gottes wollte, dass Israel nicht dort herauskommt. Nein, sie wollten das Volk weiter in ihrem Sklavendienst behalten. Warum? Die Israeliten waren die perfekten Fronarbeiter. Es waren diejenigen, die für die ganzen Gebäude und so weiter zuständig waren, die alles dort mit aufgebaut haben. Es waren Sklaven, die unglaublich misshandelt wurden. Aber Ägypten gab dem auserwählten Volk Gottes immer zu essen und zu trinken. Ja? Sie waren körperlich voll versorgt. Aber sie hatten als die Nachkommen Abrahams, als diejenigen, die unter der Verheißung Gottes lebten, hatte das Volk seit 215 Jahren keinen Opferdienst, also keinen Gottesdienst mehr abgehalten. Das letzte Mal, als Israel in Form von Jakob einen Opferdienst Gott gebracht hatte, war, als Jakob mit seinem ganzen Gefolge nach Ägypten zog. Das war das letzte Mal. Danach, das Volk Israel in Ägypten hat nicht einen einzigen Gottesdienst mehr getan, 215 Jahre lang. Bis dann Gott das erste Mal dann sagte, und jetzt möchte ich, dass ihr ein Passahlamm, dass ihr das Passahfest feiert. Nun, was hatte das Ganze mit auf sich? Jedes Haus sollte vor der 10. und letzten Plage ein Lamm, ein makelloses Lamm schlachten und das Blut dieses Lammes an die Türpfosten anstreichen. Klingt irgendwie komisch, oder? Aber Gott hatte das als Gebot gegeben, denn Gott sagte, die 10. Plage wird sein, ich werde durch Ägypten gehen und jedes Haus, das nicht das Blut des Lammes an den Türpfosten hat, werde ich als Gericht heimsuchen. Und Gott wollte Gehorsam. Gott wollte, dass das Lamm symbolisch sterben sollte aufgrund seines Blutes. Ich habe mir dann die Gedanken so gemacht, wenn Ägypten für die Welt steht, so wie die Bibel das beschreibt, in welchem Teil von Ägypten stehst du gerade? Kannst du sagen, ich habe das Blut des Lammes, das ein Sinnbild für Jesus Christus am Kreuz ist. Ich habe das Blut Jesu Christi am Kreuz für mich angenommen als Vergebung für meine Sünden, für meine Schuld vor Gott. Und Gott wird mich bei diesem großen Gericht ansehen als jemand, der errettet ist. Oder steckst du ganz tief vielleicht in der Überzeugung des Pharao fest, der sagt, wer ist denn dieser Gott? Und schlägst wie der Pharao alle Warnungen des allmächtigen Gottes in dieser Gnadenzeit in den Wind. Und Gott rüttelt die Menschheit gerade auf. Und schau, was in der Welt einfach gerade passiert. Nichts kann dir mehr Halt geben. Oder vielleicht bist du auch gerade derjenige, der das alles noch so von der Seite mit anschaut und guckst und denkst, vielleicht ist da ja irgendwie wirklich was dran. Und Gott geht jetzt hier in dieser Nacht, geht er hindurch und macht sein Versprechen, macht sein Gericht wahr. Und er geht an dem Haus vorbei und sieht, das Blut des Lammes an den Türpfosten. Und er verschont diejenigen, die in diesem Haus sind. Und er geht dann im nächsten Haus vielleicht vorbei und sieht kein Blut, kein Gehorsam. Und er schlägt das Haus mit Gericht. Und nach dieser Nacht, als der Pharao das Gericht Gottes gesehen hat, als sein erster Sohn sterben musste, da schickt der Pharao sie förmlich weg, sagt, geht einfach. Und das lässt sich das Volk Gottes dann nicht zweimal sagen. Sie packen ihre Sachen und gehen. Und dann können wir hier in Kapitel 2. Mose 13, 17 und 18 lesen. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Das ist so interessant. Gott holt sein Volk aus Ägypten heraus und führt es nicht auf dem direkten Weg dahin, wo es vielleicht hin wollte. Gott sieht die Beschwerden daher und er sagt, ich führe mein Volk zum Wasser. Aber als der Pharao so den ersten Schreck überwunden hatte, dann denkt er sich, wie dumm bin ich eigentlich? Wer soll denn jetzt die ganzen Häuser und die ganzen Gebäude weiterbauen? Ich mache das mit Sicherheit nicht. Mir fehlen die Leute, mir fehlen die Arbeitskräfte. Also was sagt er? Männer, rauf auf die Streitwagen und hinterher. Er schnappt sich das ganze Kriegsheer und stürmt dem Volk hinterher. Nun, das Volk Israel steht jetzt hier vorne, wie wir gerade auch eben gehört haben. Es steht vor dem Schilfmeer. Hinter ihnen sehen sie eine riesige Staubwolke aufgrund der Streitwagen der Ägypter. Und das Volk in Kapitel 14 dann, die Verse 10 bis 14, die sind sehr, sehr eindrücklich, um einfach mal zu beschreiben, was muss das Volk da gedacht, gefühlt haben. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt mitkämpfen. Und ihr sollt still sein. Das ist unglaublich. Es ist eine wunderbare Zusage. Gott führt deinen Weg und in großer Bedrängnis sagt er dir, steh still und sieh die Rettung des Herrn. Und Gott lässt dann eine ganze Nacht den Ostwind so stark pusten, dass das Wasser verdrängt wird und so eine Mauer links und rechts entsteht. Israel kann trockenen Fußes durch dieses Schilfmeer hindurchgehen. Und als das ganze Volk drüben ist, da sagt Gott zu Mose, heb deine Hand. Und das ganze ägyptische Heer stürmt natürlich ihnen hinterher. Und was macht Gott? Er verwirrt. Er verwirrt das ganze Kriegsheer und er lässt sie nicht mehr vorankommen, steht hier. Er lässt ihre Wagen schwer werden. Und Gott sagt, strecke die Hand aus und lass das. Und Gott lässt die Wassermassen über das ganze ägyptische Heer zusammenbrechen. Das Gericht Gottes war für Ägypten unausweichlich. Warum? Weil es sich gegen Gott gestellt hatte. Und Gott sagt hier in Kapitel 14, Vers 28 bis 31, denn die Wasser fluteten zurück und bedeckten die Streitwagen und Reiter der ganzen Macht des Pharao, die ihnen ins Meer nachgefolgt waren, sodass auch nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Kinder Israels gingen trockenen Fußes durch das Meer und das Wasser war ihnen eine Mauer zu ihrer Rechten und zu ihrer Linken. So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Und Israel sah die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Da sah Israel die mächtige Hand, mit welcher der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Fassen wir mal kurz zusammen. Israel ist ein Sklave Ägyptens. Es wird körperlich versorgt, fleischlich geht es ihnen wunderbar. Das sieht man auch, wenn wir dass die Geschichte weiterlesen, wie immer wieder das zurückkommt, ja, aber in Ägypten, da hatten wir Fleischtöpfe voll und da hatten wir Gemüse und Zwiebeln und weiß ich nicht was alles. Sie denken oft einfach daran zurück. Aber geistlich war die Beziehung tot. Und durch die Plagen zeigt Gott seine Macht, aber auch gleichzeitig seine Gnade. Indem er wachrüttelt und zur Umkehr zu ihm hin aufruft. Die Errettung aus dem sicheren Tod bringt das Blut des Lammes an dem Türpfosten. Dadurch kommt Israel aus Ägypten heraus. Und Gott, der Herr, führt sein Volk zum Wasser. Gott, der Schöpfer, nutzt das, was er geschaffen hat. Er nutzt den Wind und das Wasser, um sein Volk vor den Ägyptern endgültig zu erretten. Gott, der Herr, kappt die Verbindungen oder die alle Bindungen, die Israel noch zu Ägypten hatte, mit dem, dass er Ägypter im Wasser umkommen lässt. Das Volk Israel ist nun sicher und schwebt in einem Rutsch ins gelobte, verheißene Land. Oder? Bibelwisser? Nicht so? Okay. Genau, es ist nicht so. Es folgt die Wüstenwanderung. Es folgt die Wüstenwanderung mit Götzendienst, es folgt die Wüstenwanderung mit Murren, mit Auflehnung gegen Gott und gegen Mose, es folgt Krieg, es folgt Streit und es folgt Tod. Komisch, oder? Aber wisst ihr, die Wüstenwanderung dauert 40 Jahre. Und das Interessante ist, die Zahl 40 in der Bibel hat eine Bedeutung. Nämlich, die Zahl 40 bedeutet Erprobung. Das Volk Israel musste durch diese Erprobung hindurch, bevor sie vor dem verheißenen Land ankamen. Und wisst ihr, die vier, die wir heute taufen dürfen, Luca, Luis, Laura, Lena, die haben erkannt, dass sie in dieser Sklaverei der Sünde lebten. Sie lebten quasi, im bildlichen Sinn gesprochen, in Ägypten. Und durch das Blut Jesu Christi am Kreuz wurden sie aus dieser Sklaverei heraus befreit, herausgerettet, herausgerissen aus dem Gericht Gottes, das stattfinden wird. Und durch diese Taufe wird das einfach nochmal öffentlich gezeigt und vor Gott bezeugt: Ich bin in Christus der Sünde gestorben. Das zeigen wir gleich mit dem Untertauchen. Ich bin mit Christus gestorben der Sünde durch das Untertauchen. Ich bin begraben. Und in Christus zum neuen, ewigen Leben auferweckt durch das Auftauchen. Das hat eine symbolische, bildliche Bedeutung. Ihr Lieben, das ist so was von ernst und wahr. Wir dürfen hier schon das ewige Leben haben. Wir dürfen hier auf der Erde, dürfen wir schon wissen, wenn das Blut Jesu Christi mich errettet hat, mich befreit hat von diesen Sklaven, von diesen Sünden aus der alten Welt, dann darf ich wissen, ich habe das ewige Leben und ich darf das bei Gott spätestens nach meinem Ableben in vollen Zügen ausleben. Und nach dieser Taufe, das war so interessant, da saßen wir in der Gruppe zusammen, wo wir den Taufunterricht gemacht haben. Und ich habe jeden Einzelnen gefragt: Und, glaubst du, nach der Taufe wirst du nicht mehr sündigen? Also ein kurzes Gestammel, so, ja, doch, ich denke schon. Und das ging wirklich bei jedem so. Dann habe ich gesagt: Wisst ihr was, ich finde es richtig gut, weil ich fühle mich bei euch in der Gruppe richtig willkommen. Weil ich dachte, bei mir war das ganz genau so. Nach der Taufe war es nicht, dass ich dann hier, ne, in das gelobte Land geschwebt bin und jetzt einfach hier einen Meter über dem Boden und nichts kann mir mehr und gar nichts. Nein, die Zeit der Erprobung, die folgt. Und wer Gott vertraut und sich an die Verheißung klammert, weil Gott hat auch dem Volk Israel, ich glaube, 6-mal versprochen: Ich werde euch das verheißene Land geben. Es war ein Versprechen. Die Israeliten mussten eigentlich nur dahin rennen und fertig. Aber in unserem Leben ist es oft auch nicht so, dass wir einfach so durch unser Leben gehen und alle Sünden, alle Versuchungen einfach hinter uns lassen können. Es folgt die Zeit der Erprobung und dass ihr euch daran festhalten könnt, ihr seid, wenn ihr euch an Christus klammert, dann dürft ihr wissen: Ich darf in alle Ewigkeit bei ihm sein. Und dann, im verheißenen Land, darf ich dann ewige Ruhe finden. Amen.